Du, Herr Bröckerhoff?
Ja, Frau Böhler?
Glaubst du eigentlich, dass so eine Ehe oder so eine Beziehung so lange dauern kann, bis sie beide nicht mehr sind?
Naja, es gibt ja tatsächlich lebende bzw. nicht mehr lebende Beispiele dafür. Also ja, definitiv.
Und glaubst du aber, dass das wirklich möglich ist, auch so heute, in der heutigen Zeit quasi? Kommt das, dass das wirklich geht?
Du meinst, dass Leute aus Versehen zusammenbleiben, bis sie beide tot umfallen? Ja, ich glaube schon, dass das geht, ja. Aber schön. Es ist schwierig.
Und da, ich würde sehr gerne mit dir darüber sprechen.
Darüber möchtest du reden?
Auch wegen unserer beruflichen Ehe.
Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal.
Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckerhoff.
Und Franziska Böhler, die anscheinend mit mir diesen Podcast machen möchte, bis wir beide in der Box liegen. Bist du sicher, Franzi?
Du hast halt Appellohren, ne?
Ich habe Appellohren, genau.
Ich habe Spaß an dem Bums, ich finde es super.
Okay, ja, mal gucken, worüber reden wir dann in 50 Jahren? Aber das ist eine gute Frage, weil zum Beispiel, das sind Sachen, die frage ich mich nicht. Ich sitze im Restaurant mit meiner Frau und wir plappern so vor uns hin und gerade meine Frau ist sehr gut in lange Monologe führen und wird auch sehr sauer, wenn ich sie unterbreche dann.
Kenne ich, ja.
Und dann gucke ich nach links oder nach rechts und dann sitzen da so, weiß ich nicht, so 70, 80-Jährige und schweigen sich eine halbe Stunde an. Und ich denke immer so, okay, ist das ein Life-Goal so, dass man sich so gut kennt, dass man einfach 30 Minuten oder 2 Stunden oder 2 Wochen schweigen kann und trotzdem miteinander klarkommt? Oder sind die einfach frustriert, weil sie haben sich nichts mehr zu sagen?
Ist das deine Erfahrung? Wirklich? Dass sich ältere Menschen anschweigen? Ich sehe das eher anders. Ich finde, es schweigen sich viel mehr jüngere Menschen an. Und dann hat jeder.
Ja, gut, weil die ihre Handys im Gesicht haben.
Das liegt
haben.
Doch nicht am Handy. Ich hätte ja auch ein Handy. Also ich könnte das ja auch machen, aber ich lege gesteigerten Wert drauf, dass wir uns, wenn wir essen gehen, dass wir uns nicht anschweigen.
Und ja, weil du dein Handy nicht magst.
Nein, weil ich auch gut im Monologe führen bin.
Okay, ja, das stimmt. Aber also das ist so eine Frage, die habe ich so generell. So, wie wird das in 40, 50 Jahren? Hat man sich da noch was zu sagen? Oder ist man vielleicht auch schon so eingegroovt, dass man gar nichts mehr sagen muss, weil man genau weiß, was der andere gerade denkt und fühlt und man wirft sich nur so Blicke zu und weiß Bescheid. Das finde ich auch ganz charmant.
Das finde ich unheimlich.
Echt? Ja. Ich finde es großartig, wenn man nur gucken müsste so und dann einmal
jetzt
zwinkern.
Jetzt muss er aufs Klo. Ja, ich brauche Klopapier.
Ja, ja, oder, oh, guck mal, der Kellner, der gefällt dir, ne? Mhm, ja.
Oh, so, Scheiße. Weißt du?
Solche Nummern, das finde ich schön. Aber tatsächlich, also ist es, glaube ich, echt schwierig mit diesen Langzeitbeziehungen. Ich glaube, immer schon gewesen, nur damals, früher, in der guten, alten, schlimmen Zeit, da hatten die Menschen entweder nicht so viel Auswahl oder hatten auch keine, also hatten wenig Chancen zu entkommen. Ne? Also wir haben ja als Männer die Frauen sehr erfolgreich, sehr lange in diesen Beziehungen festgetackert. So, euch abhängig gemacht, finanziell abhängig gemacht, per Gesetz abhängig gemacht.
Damit was hätten die Leute sagen sollen, vor allem auch?
Ja, ja, auch das sozial abhängig gemacht. Das hat sich ja alles geändert. Nichtsdestotrotz ist ja immer noch so dieses Langzeitbeziehung, Ehe bis ins Ende des Lebens, ist ja immer noch so ein totales, so eine totale Idealvorstellung von vielen Menschen. Ist vielleicht auch ein Fehler, keine Ahnung. Aber du bist ja auch mit Herrn Ölibert schon ziemlich lange zusammen, ne?
Ja, ja, wir sind 12 Jahre verheiratet und 15 Jahre zusammen, ja.
Okay, das ist schon eine Strecke. Ist wahrscheinlich die längste Beziehung, die du je geführt hast, oder?
Das ist richtig. Ich war damals 20, wenn du gut rechnen kannst.
Und, nee, kann ich nicht. Aber es ist schon krass, weil mit 20, ey, da habe ich echt, also sorry, diese Phase zwischen 18 und 26, da habe ich einfach, da konntest du mich zwar auf Beziehungen festlegen, aber ich war auch, habe immer noch links und rechts geguckt. So war das nicht. Tja. Also ich glaube, mit 20 die Frau meines Lebens zu treffen, so sagen, so jetzt hier, knick, knack, wir sind verheiratet.
Man muss
heißt ja auch Spanisch übrigens, heißt ja auch, die Ehefrau heißt ja auch übersetzt Handschellen. Ne? Okay. Hätte es bei mir nicht gegeben.
Also mein Ehemann war ja damals auch schon 12 Jahre älter als ich, ne? Muss man dazu sagen.
Das heißt,
also,
der war schon gesettelt, ja?
Der war schon durch, ja.
Der war schon durch. Du meinst, der ist bis heute durch.
Ja,
Sorry, Öli. Okay, aber was waren so die Main Struggles in den 15 Jahren?
Also die Main Struggles, man hätte denken können, ich hätte mir vielleicht die Hörner noch nicht abgestoßen, ne? Aber es war eher so, ich wollte natürlich noch ein bisschen feiern. Ne? Ich bin ja 12 Jahre jünger, bin ich ja immer noch, das hat sich nicht geändert. Und der Uli war damals relativ früh Oberarzt, viel Verantwortung, viel Arbeit. Ja, und da haben sich halt da so ein bisschen die Geister geschieden, ne? Frau Böhler, und das ist aber leider Gottes bis zum heutigen Tag so geblieben. Ich bin ja so eine fürchterliche Nachteule. Ich fliege ja am Wochenende gerne draußen rum, ne? So, das ist mein Ding. Und da ist er halt raus. Er ist halt schon so, um 22 Uhr brauche ich meine Schlafmaske und gehe ins Bett, weil ich brauche Schlaf.
Sehr sympathisch.
Ja.
Aber also, das ist, glaube ich, echt ein Klassiker. Das höre ich immer wieder von so Paaren, die so ein bisschen weiter auseinander sind, dass so der jüngere Part dann eher so yeah, yeah, druff, druff, druff. Und wenn du nicht aus Versehen diese Claudia Oberdingsbums da, diese Schnapsdrossel aus dem Fernsehen als Partnerin hast, die sich ja auch immer sehr viel jüngere Männer holt, dann gibt's da immer den Knatsch. So, dass ja, der Ältere halt sagt so, boah, ey, sorry, ich hab echt jetzt schon lange, lange Jahre genug in irgendwelchen Kneipen rumgebumst. Das reicht jetzt. Lass uns lieber chipsen und couchen.
Also ich rede jetzt gar nicht über das Bumsen. Ich spreche ja eher quasi über, ja.
Ich meinte Bumsen im größeren Sinne.
Ich wollte einfach nur nochmal Bumsen sagen.
Ja.
Also ich bin einfach gerne mit Freunden unterwegs und das auch lange und bis in die Nacht und ich rede gerne und das ist einfach so mein Naturell. Ich bin eh eher der Typ Nachtigall und nicht die Lerche.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Aber ich kenne es eher andersrum. Also dass die Typen einfach draußen rumfliegen. Ne? Fußball und dann irgendwie festhängen und Bier trinken und die Mama halt irgendwie dann morgens mit den Kindern aufstehen muss und sauer ist, weil der alte Bier stinkend irgendwie im Kleiderschrank liegt. So, das hatten wir nie. Also ganz, ganz klar, das hatten wir nie. Da hatten wir auch immer eine Vereinbarung, dass es da keine Eskalation gibt und ich bin vielleicht.
Keine Eskalation heißt was, also, dass er nicht zum Hooligan wird.
Nein, dass du halt irgendwie morgens stinkvoll um 4 nach Hause kommst und dann irgendwo im Flur schläfst. Weißt
du? Das machst du ja jetzt.
Nein, das mache ich überhaupt nicht. Ich liege immer noch wohlriechend eingecremt und vor allem abgeschminkt im Bett, egal zu welcher Uhrzeit ich nach Hause komme. Und
egal bei welchem Pegel. Also bei uns ist tatsächlich, merke ich immer wieder, die größte Herausforderung die Kommunikation. Also das ist eh so für mich der Schlüssel. Kommunikation ist echt absolute Key zu allem. Und ich merke einfach ganz häufig, dass Annika und ich uns wirklich oft noch missverstehen oder fehlinterpretieren. Und dass da auch ganz häufig so alte Programme im Hintergrund laufen, die so die Äußerungen des anderen so einfach mal komplett anders dechiffrieren, als das die Senderin oder der Sender gemeint hat. Und dann kommen diese Vorwürfe und dann kommen dieses wir reden darüber und versuchen das mal wieder aufzuklären. Aber das ist echt so unser, würde ich sagen, größtes Problem, so eine gute Kommunikation zu finden, wo beide sich auf einer wertschätzenden, auf Augenhöhe befindenden Ebene begegnen und man wirklich auch die Sachen dann besprechen kann. Wir haben verdammt viel zu besprechen. Also wir haben ja einfach echt einen Familienbetrieb. Allein was diese Woche bei uns wieder aufgefallen ist, weil die Assistenz ausfällt und sie ist in der Reha und ich muss versuchen, diese ganzen Betreuungslöcher zu stopfen. Was man da kommunizieren muss, ist der Wahnsinn. Und das merke ich jetzt echt, das ist ein Struggle. Also vor allem auch, wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat, ja, immer wieder sich abzusprechen und man denkt so, hey, das ist doch eigentlich klar, wieso hast du es nicht gecheckt? Das habe ich doch schon 1000 Mal gesagt. Das merke ich so, dass schwierig ist manchmal.
Aber soll ich dir mal was total Cooles sagen?
Irgendwann sagt man nichts mehr, weil man ist 80 und schweigt sich in der Bar an.
Nein, wir nehmen diese Folge ja auf, weil wir jemanden eingeladen haben, der Fragen auf all diese Antworten hat und wahrscheinlich auch Lösungen.
Die Fragen hat und wahrscheinlich Antworten. Richtig. Anna Wielitzki ist es, Paartherapeutin, Psychologin, grinst schon die ganze Zeit, weil sie wahrscheinlich diese ganzen Probleme kennt, oder Anna?
Hi, ja, hat sich gerade sehr familiär angefühlt, mit euch beiden hier zu sitzen. genau, einmal natürlich auch einfach aus meiner eigenen Beziehung, aber dann auch wirklich das alltägliche Leben mit den Paaren bei mir in der Praxis. Hat sehr gut gerade gepasst. Ob es jetzt das Partybeispiel war oder aber dann wirklich die Kommunikationsthemen, die natürlich häufiger dann meistens sogar mit einhergehen. Weil da ist ja auch die Frage, wie wird was kommuniziert? Ich meine, es ist ja schön, wenn man auch abgeschminkt wieder im Bett liegt. Aber auch da ist ja die Frage, sagt er, ob er unglücklich damit ist oder ob er doch die Fahne gerochen hat oder was auch immer. Wie funktioniert da die Kommunikation?
Also wenn du so eine Top 10 machen sollen würdest oder könntest, der häufigsten Probleme, die Menschen in einer langen Beziehung bei dir haben, was wäre so das Top 1 und das, also was wäre so die Top 10? Was ist das häufigste Problem?
Top 1, auch wenn es sich blöd anhört, Kinder.
Kinder.
Kinder, ja, das verstehe ich total.
Grund Nummer eins.
Das verstehe
und auch
ich.
Nummer zwei, sagen wir in der Paartherapie immer.
Das hört sich überhaupt nicht wert an.
Ja. Das dritte ist dann sowas wie ein gemeinsames Haus bauen oder so ein großer Umzug oder irgendwie sowas. Aber eigentlich so Hausbau, das zermerzt auch immer noch die Paare. Aber vielleicht kann man das doch dann nach hinten schieben auf 2, 3 und 4 Platz, weil diese Sachen funktionieren ja häufig nicht, weil die Kommunikation nicht gut funktioniert hat. Also ist Kommunikation auf Platz 1. Mhm. Dann könnte ich sagen, ich bin emotionsfokussierte Paartherapeutin. Also würde ich sagen, die Kommunikation über Emotionen und sich selbst klar sein, wie geht's mir eigentlich wirklich unterhalb Frustration, Wut, Erschöpfung und so weiter. Also ist dann doch eher das auf Platz 1. Also ihr seht, es rutscht immer alles weiter nach hinten.
Es hat alles mit allem zu tun.
Chaos. Genau, es ist alles miteinander verbunden.
Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, so, dass unter den Top 3 einer der Gründe ist, Betrug, Fremdgehen.
Sex.
Ist das nicht so?
Um in die Paartherapie zu gehen oder um sich zu treffen? Interessanterweise kommt immer so ein Schwall auf einmal an E-Mails, an Anfragen rein, wo man so in 2 Wochen gefühlt 6 Anfragen bezüglich Affäre bekommt. Und da frage ich mich immer, lief gerade ein Beitrag irgendwie im Fernsehen zum Thema Affären und es hat die Leute irgendwas in ihnen ausgelöst, dass sie es jetzt doch beichten wollen oder beenden wollen. Und das ist schon auch ein häufiger Grund, aber nee, es ist häufig eher wirklich, dass man das Gefühl hat, man streitet sich nur noch, man hat sich wenig zu sagen, ist ein anderer Grund. Aber so eher dieses Zerfetzen, immer wieder missverstehen, das, was Daniel gerade gesagt hat. Immer wieder das Gefühl haben, eigentlich dachte ich, ich habe das ganz normal kommuniziert, aber es kommt immer wieder zum Eklat danach.
Der Auslöser ist einfach immer ein anderer.
Genau, unter anderem zeigt ja auch nur eine Affäre das wieder, was dahinter lag, das, was da nicht funktioniert hat in der Beziehung.
Aber das heißt, im Endeffekt ist es der Alltag, das alltägliche Zusammenleben, was die Menschen auf die Dauer
zerstört. Ja, ja, eigentlich schon, genau, dieses, weil man ist ja immer noch ein Individuum, man ist immer noch man selbst, man ist mit einer Person zusammen, meistens einer, die ja nicht unbedingt die gleiche Person ist wie man selbst, also man möchte ja gar nicht mit sich selbst unbedingt zusammen sein.
Um Gottes Willen, nein, genau, das ist furchtbar.
Ich auch nicht mit mir. Und dann ist es natürlich so, dass man sich auch immer wieder so ein bisschen in die Quere kommt. Und dann, habt ihr das ja auch schon am Anfang erwähnt, dann gibt es irgendwie immer noch so eine eigenen Sachen, wir nennen es in der Therapie Bindungsverletzungen, die wir mit uns rumtragen. Und das löst dann immer was in uns aus, das ist dann manchmal connected. Dann wird ein bisschen zu laut gesprochen und dann fühlt man sich unbewusst zurückversetzt in der Situation vielleicht mit dem Vater, der immer zu laut mit einem gesprochen hat, wo man ein schlechtes Verhältnis hat. Dann setzt man das unbewusst irgendwie in die gleiche Dimension und sagt, okay, unser Verhältnis ist auch schlecht. Dann kriegt man Angst und Panik. Angst und Panik, was machen wir automatisch? Wir fangen an zu kämpfen, weil wir wollen ja nicht sozusagen sterben oder die Beziehung verlieren. Also kämpft unser Gehirn, wir fangen an wütend zu werden, wir fangen an zu streiten. Und auf einmal ist so eine ganz, ganz kleine Sache, dass einfach vielleicht der Ton ein bisschen falsch getroffen wurde, was noch nicht mal beabsichtigt war, auf einmal ein riesen Chaos geworden.
Ja, das ist tatsächlich bei uns gestern so passiert, auch noch dann remote. Also das ist auch eine Sache, die ich echt gelernt habe, dass es ganz, ganz großer Fehler ist, über Textnachrichten zu streiten, weil da immer so viel in dieses Geschriebene wird das eigene reininterpretiert, wie der andere das gesagt haben könnte, gemeint haben könnte. Und innerhalb von einer Viertelstunde ist eine Diskussion darüber, wie wir die Assistenzstunden für unsere Tochter auf verschiedene Menschen eventuell aufteilen, ist geendet in gegenseitigen Vorwürfen und eine alte Verletzung und eine Sache, wo ich auch wirklich Scheiße gebaut habe, wurde mir um die Ohren gehauen. Mhm. Also es kam so out of nowhere, es hatte auch nichts miteinander zu tun. So, ne? Aber es war einfach so, da haben wir uns missverstanden. Ich bin halb krank und war gestern Abend total erschöpft und konnte dann auch nicht mehr. Und dann hatten wir aber nur die Möglichkeit, über Textnachrichten zu sprechen. Es musste schnell gehen, weil eine Sache geklärt werden musste. Und es ist innerhalb von einer Viertel, also es ist wirklich so krass eskaliert. Und ich habe dann einfach nur gesagt, stopp, es reicht. So, reicht jetzt. Und dann haben wir beide Pause gemacht und haben nicht mehr darüber gesprochen und haben wirklich auch beide gesagt, lass mich in Ruhe, okay. Und das Gute ist halt bei uns, dass wir diese Dynamik halt auch kennen und auch teilweise dann rationalisieren können. Und nach einer halben Stunde können wir dann nochmal miteinander reden. So.
Das mit den Textnachrichten habe ich überwunden, weil wenn du mit einem Arzt verheiratet bist, ist der gewohnt zu diktieren. Ne? so den ganzen Tag. Und er diktiert auch seine Sprachnachrichten rein. Und dann hast du im Endeffekt, wenn du das liest, das Gefühl, dein Anwalt hat dir eine E-Mail geschrieben. So viel Emotion schwingt damit. Ah. Und da musste ich am Anfang auch denken, so, okay, das ist jetzt schwierig.
Das heißt, oder die Textnachrichten fangen auch alle an mit sehr geehrte Frau Böhler?
Manchmal ist das so. Und dann hat er auch, wenn er aus der Klinik angerufen hat, hat er diesen Ding, hat er immer so diese Redewendung drin gehabt. Okay, alles klar, ja, danke, ciao. Ich bin fast ausgeflippt. Ehrlich, immer so dieses, ja, danke, ciao. Ich habe gefragt, was soll ich kochen? Ja, danke, ciao. Ich dachte, ich muss sterben, ehrlich. Das hat mich des Todes provoziert. Aber gut.
Ja. Das heißt, ihr kommuniziert gar nicht mehr über Textnachrichten. Das schickst du ihm deine ellenlangen WhatsApp-Sprachnachrichten,
nein,
und mich auf die Palme bringen?
Dich, hör mal zu. Ich habe ja gesagt, wir lernen hier auch was für unsere berufliche Ehe. Ja. Ja. Und ich bin ja auch schon einen Schritt weiter. Ich frage dich vorher, ob ich
Sprachnachrichten schicken kann. Du hast recht. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Und ich glaube, unser Commitment ist jetzt, Sprachnachrichten bis eine Minute ist okay. Ich habe halt wirklich ein Problem mit diesen Sprachnachrichten. Weil klar, der Duktus ist dabei. Ich verstehe, wie du was sagen möchtest. Ich kann das nicht irgendwie falsch interpretieren. Aber ich vergesse teilweise das, was gesagt wurde, ja, und ich kann nicht nochmal nachgucken, was da eigentlich drin war. Das
und
ist
deswegen
ein Problem.
Frage ich vorher, ob ich darf, und wenn ich nicht darf, dann schreibe ich so.
Das hast du total toll gemacht.
Das habe ich ganz toll gemacht, ja. Ich streiche mir einmal übers Köpfchen. Ja. Genau, nein, also ich habe mich daran gewöhnt. Das ist ein Kommunikationsproblem, das wir tatsächlich hatten, weil mich das provoziert hat. Und da hätte mich der Stein auf der Straße einfach gestört, allein durch dieses, ja, danke, wenn ich einen scheiß Tag hatte und ich frage, soll ich Rosenkohl einen Topf machen? Ja, danke, grob, furchtbar, ganz schlimm. Und das konnte er sich bis zum Schluss auch nicht abgewöhnen, aber ich habe das dann einfach so, das war dann okay, weil ich wusste, der ist im Flow, der hat Stress, der hat einfach seine Routinen, okay.
Aber wie schafft man das denn, Anna, aus diesen, ich sag mal, schwierigen Kommunikationsstrukturen auszubrechen? Also gerade wenn da alte Verletzungen hinterstecken und es gibt eben so eine Redewendung wie bei Franzi, wo der andere überhaupt nichts hinter vermutet und das Gegenüber rastet immer aus und du denkst so, hey, sag mal, geht's noch? Ja? Kannst du nicht ausrasten wegen einem Ja, danke? Oder meine Frau wird, wenn sie gestresst ist, kriegt die immer so einen Kasernenton und dann wird die super knapp und ganz, ganz kurz und fängt an, wie so ein kleiner General mich herumzukommandieren, kann ich auch überhaupt nicht, komme ich gar nicht drauf klar. Aber wie schafft man das, da auszubrechen oder das auch zu lösen? Hm.
Also eigentlich fand ich dein Beispiel ganz gut von dem gestern Abend, obwohl ich jetzt kein großer Fan von diesen Stopp- oder Haltwörtern bin, weil die wirken meistens auch im Konflikt immer sehr aggressiv und so, als ob der eine jetzt sozusagen erkannt hat, dass hier was nicht gut läuft und dann jetzt sozusagen die Kraft und das Wissen hat, das zu beenden. Das mag ich, läuft bei den meisten Paaren nicht gut. Aber wir empfehlen immer ein Codewort zu finden.
Rosenkohl.
Rosenkohl zum Beispiel, genau. Rosenkohl oder ich hatte mal ein italienisches Paar, die haben Bernd genommen, weil sie keinen Bernd im Freundeskreis hatten. Das fand ich mal total schön, weil ich mir dann vorgestellt habe, wieder so ein älterer Mann mit einem dickeren Bauch und Halbglatze in der Küche bei denen saß, wenn Bernd sozusagen wieder zu Besuch war. Aber ja, Rosenkohl oder irgendwie sowas. Regenschirm hat einmal ein Paar genommen, das hat aber auch zu Irritationen geführt, weil er dann rausgeguckt hat und gesucht hat, wo es regnet, weil er noch nicht verstanden hat, dass sie im Konflikt sind. Genau, so ein Codewort sagen und dann eine Pause. Beide eine Pause, am besten auch wirklich nicht mehr miteinander kommunizieren, aus dem Raum gehen, irgendwas tun, was einem gut tut. Ich schlage immer so eine Stunde vor, eine Stunde Pause, eine halbe Stunde runterkommen. Man muss von der Wut oder der Frustration erstmal wegkommen, um dann zu reflektieren, okay, was ist eigentlich bei mir passiert.
Okay, aber das ist ja Symptombekämpfung, da klebst du ein Pflaster drauf. Wie kommt es dahin, dass es gar nicht mehr so weit kommt?
Genau, aber wir müssen ja erstmal rausfinden, emotional, was bei uns passiert ist. Also ich meinte jetzt nicht, was ist passiert auf der situativen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene.
Das mit dem Haltstopp, ne? Haltstopp! Das würde mich, Daniel, ich würde dir mitten ins Gesicht beißen, würdest du das zu mir sagen, wenn wir uns streiten. Das würde mich so provozieren. Das könnte ich auch nicht. Also muss ich echt.
Also nehmen wir jetzt Rosenkohl, wir beide.
Wir
ja?
nehmen jetzt bitte Rosenkohl. Oder okay. Weiß ich nicht was, aber.
Nee, Rosenkohl finde ich super.
Ne, das kann ich echt fühlen, so. Das würde mich echt provozieren.
Und ist bei den meisten Paaren auch so. Also, die können auch richtig schön in der Sitzung noch weiter eskalieren, wenn einer dann sowas sagt wie stopp, 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 stopp. Oder halt, pass mal auf. Das ist sehr beliebt. Aber genau, was ich meinte, ist, dass man auf einer emotionalen Ebene guckt, okay, ich war gerade wütend, habe zum Beispiel wieder diese alte Bindungsverletzung rausgeholt und Daniel als Vorwurf gemacht. Aber warum habe ich das eigentlich gemacht? Naja, habe ich ja gerade gesagt, ich war wütend. Mhm. Aber woher kam die Wut? Naja, irgendwie hat mich das einfach komplett enttäuscht in dem Moment, dass ich das Gefühl hatte, wir drehen uns immer wieder im Kreis, wir haben schon wieder das gleiche Thema, es funktioniert einfach nicht. Ich habe mich auf einmal hoffnungslos gefühlt, weil ich mir vorgestellt habe, wie soll es überhaupt noch weitergehen.
Nee, in dem Fall war es Bevormundung. Ich habe sie bevormundet.
Ja, aber das, okay, aber da ist ja auch die Frage, wie sie sich dabei fühlt.
Ja, ja, das ist halt total furchtbar. Also ich finde es auch, ist auch furchtbar, aber da kann ich halt mit, also ich kann das mittlerweile durchdringen, so, ne? Mhm. Aber ich finde das halt total schwierig, überhaupt in diese. Also das war für mich am Anfang am schwierigsten, überhaupt erst in diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Ne, dass ich also verstehe, okay, deswegen macht dich das wütend. Ah, das ist eine Bevormundung, klar. Eine Bevormundung löst bei dir das und das aus. Also ich finde, das ist mit so die
Aber was löst es denn
Übung, ne?
in ihr aus, die Bevormundung? Also wie fühlt sie sich denn in
hilflos,
dem Moment?
Hilflosigkeit, ne? Mhm. So, das ist eine Hilflosigkeit, wenn dir jemand, also ich habe ihr quasi gesagt, halt dich da raus, ich regel das. Mhm. Und habe ihr quasi gesagt, du hast hier nichts mehr zu sagen. Und das ist halt total daneben gewesen. Aber in dem Moment war ich halt auch hilflos, weil ich merkte, wir kommen an einem Punkt, wo wir einfach unterschiedliche Prämissen haben, also unterschiedliche Grundvoraussetzungen von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Mhm. Und weil wir uns nicht auf diese Grundvoraussetzungen einigen konnten, haben sich beide hilflos gefühlt. Und ich habe dann quasi gesagt, ja, du kümmerst dich doch sowieso nie um dieses Thema, lass mich das machen. Ne? Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ich wurde hilflos, weil sie sich in was einmischt, wo ich mir schon einen Plan gemacht hatte eigentlich, ja. Auch wenn der vielleicht blöd war, aber ich hatte einen Plan. Und dann ist sie hilflos geworden, weil ich sie quasi ja versucht rauszudrängen. So, und ich glaube, Hilflosigkeit ist etwas in der Beziehung, was echt mega toxisch ist.
Oh, das Wort.
Das böse Wort.
Das böse Wort.
Aber wie nimmst du denn wahr, dass du dich hilflos fühlst?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann diese Wut kriege. Mhm. Ne? Also Hilflosigkeit führt bei mir irgendwann zu Wut, dann steigt mein Puls. Ich kriege tatsächlich, merke körperliche Veränderungen, meine Ohren werden rot, mein Puls geht ein bisschen schneller. Also ich kriege richtig innerhalb von ein paar Sekunden werde ich unfassbar wütend. Mhm. Und das war aber auch ein langer Prozess zu lernen, dass Wut und Hilflosigkeit miteinander verknüpft sind. Weil eigentlich ist das eine, man verknüpft ja Hilflosigkeit immer mit so einer Apathie, dass man nichts mehr macht, dass man nur noch wie das Kaninchen vor der Schlange steht und sich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Aber dass Hilflosigkeit auch genau das Entgegengesetzte machen kann, nämlich dass Menschen extrem eskalieren, das musste ich auch erst lernen.
Ja, das ist dieses Fight-or-Freeze-Modus, richtig?
Genau,
dieses, was die Leute schon hatten beim Säbelzahntiger, der vor ihnen stand damals.
Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, wenn Menschen eine Therapie beginnen, also dann ist das ja schon, da muss man sich ja überwinden. Also ich musste mich überwinden, dass ich damals eine Psychotherapie angefangen habe, weil ich einfach jemand war, der fernab war von diesem Gefühl, darauf angewiesen zu sein. Ich habe mich für mental sehr, sehr stabil gehalten. Wenn sich jetzt zwei Menschen dazu entscheiden, eine Paartherapie zu machen, ist das ja auch schon wieder ein Schritt irgendwie, den man gemeinsam geht. Und ich frage mich aber, wie viele von diesen Paaren, die bei dir sind es einvernehmlich, weil ich kenne das aus dem Freundeskreis oder aus dem näheren Umfeld, dass der eine zum anderen sagt, komm, wir probieren das. Mhm. Und dass nicht beide irgendwie überzeugt sind, sondern dass einer den anderen so ein bisschen mitschleift und vielleicht da irgendwie die Hoffnung reinsetzt, dass das ganze Ding noch zu retten. Ist das so wirklich so oder ist das nur meine subjektive Einschätzung?
Also ich glaube leider, dass es häufig so ist, dass der eine Part sagt, lass uns eine Paartherapie machen und der andere dann sagt, nee, sehe ich den Sinn nicht so. Und dann vergeht ein halbes Jahr und dann passiert ganz viel und dann sagt der Part, der einmal eine Paartherapie beginnen wollte, das war es für mich, ich kann nicht mehr, ich steig aus.
Ohne, dass sie bei dir waren.
Genau, und dann kommt auf einmal von dem, der eigentlich nicht wollte oder die nicht wollte, eine E-Mail an mich, dass sie ganz, ganz dringend jetzt einen Termin brauchen.
Ach, verrückt.
Und auf einmal sind sie dann sozusagen einvernehmlich da. Aber das ist halt dann auch schwierig, weil dieser andere Part, der ein halbes Jahr gewartet hat, häufig dann eigentlich wirklich schon im Ausstieg war. Das war keine leere Drohung, sondern das war eine komplette Erschöpfung und das Sagen, ich kann nicht mehr. Und dann ist es schwierig, also dann ist es sozusagen doch nicht mehr hundertprozentig einvernehmlich, so wie du es auch meintest. Und dann ist es schwierig, weil man muss diesem Part erstmal wieder die Energie geben, damit beide wirklich, beide da sitzen und bereit sind.
Aber das ist ja, glaube ich, echt eine Herausforderung, also an der auch meine erste Ehe gescheitert ist, zu erkennen, wann geht diese Langzeitbeziehung den Bach runter. So, also wo ist der Punkt, wo man eigentlich denkt, so okay, jetzt müsste man eigentlich umkehren. Der scheint ja dann doch sehr unterschiedlich zu sein. Ne? Also das ist ja, glaube ich, im Gelingen von einer Langzeitbeziehung, wir wollen ja eigentlich übers Gelingen reden, nicht übers Scheitern, wichtig, dass man halt genau diesen Punkt nicht verpasst, oder? Also diesen Point of No Return.
Und das ist ein bisschen auch, wie man damit umgeht, mit Streit umgeht. Ob man verdrängt, ob man richtig reingeht. Also in der EFT, also der emotionsfokussierten Therapie, sehen wir immer so einen Verfolger-Rückzügler-Typus. Der Verfolger ist ein Mensch, der ist relativ, also nicht gut im Streiten, aber kann gut Streit anfangen. Ist lauter, wütender, hat oftmals eine Liste im Kopf, was so die letzten 5 Jahre alles schiefgegangen ist.
Ah, geil,
kann alte Kamellen wieder hochholen.
Meine ganze Familie, also meine Familie mütterlicherseits ist so, wenn die sich gestritten haben, ne? Also meine Tante,
Onkel, das müssen wir schneiden, sonst wirst du zum Telefonat gebeten.
Das ist, nein, das ist okay. Das ist, ich glaube, meine Mutter weiß das. So, das ist bei uns auch geflügeltes Wort. Das war echt, die haben sich Sachen von vor 30 Jahren vorgeworfen. Hammer.
Ja, wenn dann zwei Verfolger natürlich aufeinander treffen, das ist auch in der Paartherapie, sind die Paare, die am meisten dann wirklich von Minute 1 bis Minute, 90 Minuten geht eine Sitzung, ich würde sagen bis Minute 70 fast nur schreien.
Ja, schön.
Und dann gibt es die Rückzügler, die eher gelernt haben, wenn wir uns streiten, geht es mir schlechter, geht es dir schlechter, geht es unserer Beziehung schlechter. Von den Eltern oftmals auch gelernt, dass eher geschwiegen wurde, wenn gestritten wurde. Und die werden ganz, ganz leise und wirken schon fast passiv, gucken auch in den Sitzungen häufig aus dem Fenster oder Richtung Tür. Manche verlassen auch kurz die Praxisraum, weil es einfach zu viel wird. Also es gibt auch Studien, wo man den Paaren so ein Pulsmessoxidant an den Finger gemacht hat während einer Paarsitzung. Und der Verfolger wurde laut und natürlich ist der Puls auch immer höher gegangen. Und der Rückzügler wurde immer leiser und der ist innerlich fast gestorben. Da war der Puls sozusagen noch viel, viel höher. Und da sieht man einfach, dass bei beiden ganz, ganz viel passiert. Aber der eine versucht es eher oder die eine versucht es eher so in sich zusammenzuhalten. Und das sind dann auch die, die nicht früh wirklich erkennen, dass die Beziehung nicht gut läuft.
Wenn das wirklich aussichtslos ist, ne? Also wenn das einfach nichts mehr bringt, kommunizierst du das in solchen Sitzungen auch? Oder muss das von den Therapierenden kommen?
Das muss an sich von den Therapierenden kommen. Also die geben mir einen Auftrag und an dem Auftrag arbeite ich mit ihnen. Aber es gibt schon Punkte, wo ich denke, hier geht's nicht weiter. Und da kommentiere ich aber eher, dass ich das Gefühl habe, wir sind in der EFT an einem Punkt gekommen, wo wir gerade nicht weiterkommen oder wo ich auch nicht weiterkomme. Und dann biete ich auch an, jemand anderen auszuprobieren oder sonstiges. Für die meisten ist das aber interessanterweise der letzte Weckruf. Auf einmal sind die dann zu 100% in der Therapie drin und können sich auf die ganzen Sachen einlassen, egal wie unangenehm es sich anfühlt. Und es fühlt sich natürlich unangenehm an, in die Konflikte, in die Wunden von früher reinzugehen und darüber sprechen zu müssen.
Würdest du sagen, dass eine Langzeitbeziehung besser funktioniert, beide Menschen schon eine gewisse Therapieerfahrung haben und auch eine Erfahrung haben, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen und auch mit seinen oder mit ihren Gefühlen? Oder ist das ein Vorurteil?
Nein, das denke ich schon. Also es ist schon wichtig, einfach zu wissen, wo man selbst steht. Was passiert eigentlich bei mir zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hattest, wenn ich sehr wütend bin? Und dann darüber zu kommunizieren. Manchmal passiert es denen, die in der Therapie waren, dass sie ein bisschen zu sehr in die Analyse die ganze Zeit gehen.
Ja, aber Analyse und Therapie, da halte ich ja sowieso gar nichts von.
Oder einfach.
Ist alles nur verkopft.
Oder in das Analysieren der Situation oder der eigenen Gefühle oder was auch immer. Also, dass man da gar nicht wieder rauskommt. Das ist auch nicht hilfreich, gerade wenn auch nur einer eine Therapie gemacht hat, dann ist der eine die ganze Zeit oftmals nur bei sich. Und der oder die andere wartet dann immer genügsam, weil er oder sie denkt, ja, okay, das ist halt wichtig, weil deswegen war er oder sie ja auch in der Therapie.
Aber bei Therapien geht es ja immer um den Patienten sozusagen. Also auch wenn beide eine Therapie machen, wird ja jeder auch immer gefragt, wie geht es dir? Ne? Es ist ja immer der Fokus auf dem jeweiligen Part, der bei dem unterschiedlichen Therapeuten sitzt. Können sich dadurch nicht auch irgendwie Spannungen entwickeln, weil jeder ja so ein bisschen drauf getrimmt wird, dass er nach sich gucken soll, obwohl beide ein gemeinsames Problem haben.
Ja, aber ich muss sagen, ich bekomme auch häufiger Paare zu mir, wo einer in Therapie ist und dann der Einzeltherapeut oder die Therapeutin gesagt hat, ich würde mal eine Paartherapie empfehlen. Also das können die Kollegen sozusagen dann auch sehr gut eigentlich erkennen und sagen, okay, hier müssen wir gar nicht gerade in dem Bereich nur an dir arbeiten, sondern da wäre eine Paartherapie hilfreicher.
Wenn wir jetzt mal so ein Wrap-up machen und sagen, okay, zum Gelingen einer Langzeitbeziehung ist erstmal Kommunikation, dass die gelingt, das Wichtigste. Und dass damit die gelingt, muss man sehr gut über sich Bescheid wissen und am besten auch über den anderen. Das heißt, man muss, um gut kommunizieren zu können, viel kommuniziert haben, damit man den anderen und die andere gut kennengelernt hat. Damit man auch weiß, was sind da für Kindheitsschäden, Traumata, Verletzungen etc. Wo sind Fettnäpfchen, wo sind Triggerpunkte? Das ist ja schon schwierig, oder? Das ist ja im Grunde so eine Katze, die sich selbst versucht, den Schwanz zu beißen. Damit Kommunikation gelingt, muss Kommunikation gelingen.
Ja, beziehungsweise damit Kommunikation gelingt, muss man mutig sein, muss man neugierig sein, muss man geduldig sein, muss man Vertrauen haben, man muss eine wirklich schöne Intimität eigentlich miteinander haben. Deswegen ist es so wichtig, dass Paare in dieser Honeymoon-Phase im besten Fall anfangen, richtig zu kommunizieren, weil da ist man noch so vollgedröhnt von den ganzen Hormonen, dass man eigentlich viel sicherer reden kann miteinander und viel mehr füreinander da ist. Die meisten Paare nutzen die Zeit aber nicht.
Tatsächlich, meine Frau und ich vor kurzem festgestellt, wir hatten keine Honeymoon-Phase.
Hattet ihr gar nicht?
Nee, weil sich unsere Beziehung aus einer Freundschaft entwickelt hat.
Ja, und aber irgendwann bist du doch verliebt.
Ja, aber es war so ein Übergang irgendwie. Das war es gab eine Zeit, wo wir gar nicht genau wussten, was sind wir jetzt hier eigentlich? Was sind wir jetzt, Freundschaft plus oder sind wir nur plus oder sind wir, also das war so, das hat auch länger gedauert, um das rauszufinden. Deswegen, das habe ich auch letztens gelesen, dass es bei vielen Paaren so ist, also dass viele Paare sich aus Freundschaften entwickeln und dass es dieses Crash-Boom-Bang, diesen Moment gar nicht unbedingt gibt, aber ich glaube auch, das ist etwas, was uns total stark macht, dass wir zuerst befreundet waren und dann ein Paar geworden sind, weil wir, diese Freundschaft ist die Basis irgendwie.
Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man nicht eine gewisse andere Form dieser Honeymoon-Phase auch zu einem späteren Zeitpunkt haben kann, auf einer anderen Ebene. Also es muss ja nicht dieses sein, was man vielleicht als Teenie bei der ersten Liebe hatte. War jetzt vielleicht auch nicht wirklich hilfreich für die Langzeitbeziehung.
Dann heißt jetzt aber in der Honeymoon-Phase Kinder nicht nur bumsen. Willst du mal bumsen sagen, Frau Franz?
Bumsen ist so wichtig.
Aber nicht nur.
Nein, nicht nur. Nein, also, oh Gott, nein. Brocki, mach weiter, ich höre zu.
Echt wie so ein Sechsklässler-Podcast heute hier.
Das ist schön, dass ich den auf so ein Niveau bringe.
So, jetzt hast du aber gesagt Kinder. So, Kinder sind in der Langzeitbeziehung ihr Tod. Wieso?
Weil Paare häufig dann anfangen, nur noch ein Team zu sein. Ab dem Moment vergessen sie gerne, dass sie noch ein Paar sind, dass sie eigentlich ja Liebhaber sind, dass sie Individuen sind, in die sie sich aber gegenseitig verliebt haben. Und jetzt sind sie nur noch Team und versuchen, Probleme zu lösen, Projekte zu schaffen, den Alltag zu schaffen. Dann ein bisschen sich jetzt durch die neue Welle so ein bisschen sich aber nicht selbst zu verlieren, das ist super. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz klar, dass man sich auch als Paar nicht verlieren sollte.
Also ich habe darauf bestanden, als unsere Kinder dann da waren, wir haben ja zwei, dass es sowas wie eine Date Night gibt, einmal im Monat.
Bin ich großer Fan von, ja.
Ja, super. Und das ging halt auch nur, weil Oma und Opa aufpassen konnten. Aber das war immer schön. Also wirklich, das. Und ich habe mich da auch immer drauf gefreut. Und wir haben dann.
Warum sagst du war und hab mich gefreut? Gibt's die nicht mehr?
Die ist so ein bisschen eingeschlafen zurzeit, ja, muss ich sagen. Ja, ich sollte mal, aber es ist eine gute Erinnerung, dass ich das wieder mache. Nein, das liegt, glaube ich, daran, dass Öli halt gerade zu Hause ist und dass wir mehr Zeit zu Hause haben.
Aber da ist trotzdem noch wichtig, dass man dieses Rauskommen, dieses Neue probieren, auch nicht immer die gleichen Dates, nicht immer ins Restaurant, sondern mal neue Dinge ausprobiert gemeinsam.
Ja, nicht immer den gleichen Mann daten.
Genau.
Nein, also ich habe mir da, also ich hatte da echt Freude dran, immer andere Restaurants auszusuchen, immer andere Locations, auch mal weiter weg oder mal, wir sind mal eine Nacht geblieben, auch gar nicht so weit weg. Also das war immer echt, echt schön. Und das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen eingeschlafen, weil, ja, wie gesagt, weil wir halt beide zu Hause sind bis Ende des Jahres. Aber das war damals diese Zeit, da war der Oberarzt noch in der großen Klinik. Ich war das erste Jahr mehr oder weniger alleinerziehend mit meinem ersten Kind. Und dann kam Julie 1,5 Jahre später, die sind ja auch nicht viel auseinander. Und das war schon, also wir hatten schon die klassische Rollenverteilung und ich war darüber sehr, sehr unglücklich. Ja, das war auch schon eine harte Zeit, aber wir haben immer versucht, uns, aber auch am Küchentisch, also Freitagabend irgendwie, ich gesagt, so, wir kochen was zusammen, wenn die Kinder im Bett sind, setzen uns dahin, essen zusammen. Ich habe immer versucht, so kleine Auszeiten irgendwie rauszuschlagen, damit ja. Da irgendwie
jetzt hast du geil gleich 3 Stichpunkte für mich gesagt. A, Küchentisch. B, Rollenverteilung.
Soll ich nochmal Busen sagen, wenn du Küchentisch sagst? Oder?
Ich könnte einen Rap draus machen. Ja,
das machen wir später nochmal. Vielleicht machen wir auch einfach Böbrö-T-Shirts, Franziska, wo einfach Bumsen. Entschuldigung. Also A, Küchentisch. Wir haben das tatsächlich eine Zeit lang oder sehr lange so genannt, Küchentischgespräche. Meistens waren das Problemgespräche, Sachen, die wir klären mussten. Aber im Endeffekt war das ja genau das. Man versucht sich zu erklären. Und miteinander zu reden und Sachen zu klären. Und dafür ist uns aber echt die Zeit abhanden gekommen. Genauso viel für Date Nights. Wir versuchen das jetzt langsam wieder einzuführen eben, weil du hast gerade was Echtes gesagt, so wir verstehen uns als Team und wir sind eigentlich ein echt gutes Team mit den kommunikativen Einschränkungen, die wir manchmal haben. Aber wir sind vor allem nehmen wir uns vor allem als Team wahr, weil wir einfach mit unserer Tochter, unseren beiden Töchtern und noch da meiner Tochter aus erster Ehe und meinem Pendeljob einfach auch viel Orga-Kram haben und es muss viel organisiert werden. Es kommt mir manchmal vor, als wären wir in einer Firma. So, ne? Und dann bin ich froh, wenn diese Firma läuft, aber das andere fällt dann auch echt unter den Tisch, merke ich, unter den Küchentisch. Und wir haben dann teilweise auch wenig Zeit für diese Küchentischgespräche, sind abends erschöpft und müde, haben uns jetzt vorgenommen, abends zum Beispiel nicht mehr nur ins Handy zu gucken oder Fernseher zu gucken, sondern mal wieder was zusammen zu machen, sowas wie eine Runde Backgammon spielen, was wir früher gemacht haben. Einfach damit wir Zeit miteinander verbringen und nicht nur nebeneinander. Das haben wir so als großes Problem ausgemacht. Und diese Date Nights, ja, das ist halt schwierig, wenn du ein Kind mit einer Schwerbehinderung hast, da Freiraum zu schaffen und das dir dann zu erlauben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als dritten Punkt war diese klassische Rollenverteilung, weil in diese Falle bin ich mit meiner ersten Frau gelaufen. Wir sind unvermittelt, ohne es wirklich zu merken, auch in diese Rollenverteilung reingerannt. Sie war damit auch extrem unglücklich, aber es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt keine andere Alternative, weil ich war der Einzige, der Geld verdienen konnte, richtig viel. Wie kann man das verhindern, dass diese ganze Kinder-Team-Blabla-Phase, dass das halt dann irgendwann nur noch, dass nur noch eine Firma ist, so Böhler Inc. und Bröckerhoff GmbH.
Ja, also hundertprozentig sich absichern kann man natürlich nicht, weil
hier gibt es dann nichts von der Generali-Versicherung.
Ach, das wäre doch geil, oder? Vielleicht sollte ich sowas irgendwie erschaffen. Nein, also es kann wichtig sein, wenn man einfach schon, so habe ich es auch gemacht, vor der Geburt, vor dem Kinderkriegen, so ein paar Sachen einfach klärt. Zum Beispiel, wie ist das mit den Rollen, mit der Rollenverteilung? Wie wichtig ist uns eigentlich individuell jeweils unser Job? Wem ist der wichtiger? Wo muss
das
der
ist ja schon wieder Kommunikation, Mann, Anna. Das
ist nervig, ne? Ich weiß. Ich würde auch am liebsten manchmal in Sitzungen einfach nur da sitzen. Alle drei schweigen sich an. Das muss so schön sein. Nein, ich kann ehrlich gesagt mit Ruhe gar nicht gut umgehen. Ich mag eher, wenn die Kommunikation da ist.
Okay, also das alles abklären, wie man sich das vorstellt.
Aber man weiß doch gar nicht, was auf einen zukommt. Wenn man
noch, oh ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich weiß. Ja. Hab ich jetzt auch gelernt. Aber trotzdem läuft das Grundgerüst stabiler dadurch. Also ich zum Beispiel habe gesagt, dass mir die Arbeit sehr wichtig ist und dass ich weitermachen will. Einmal einfach auch, weil viele Paare natürlich auch dann nach einer kleineren Pause auch weitermachen wollen. Aber auch, was ich so nebenbei noch mache, ist mir das sehr wichtig. Und mein Partner, dem war die Arbeit dann nicht ganz so wichtig. Der sagte, das ist halt Arbeit, aber ihm ist zum Beispiel sein Mannschaftssport mit seinen Freunden sehr wichtig, dass er dafür den Raum noch hat. Und dann war klar, wir müssen beide gerade in der Anfangszeit gucken, dass wir beides ermöglichen können. Und dass es mir jetzt schwerer fällt, als ich dachte, mit einem Baby einfach mal zu sagen, hier, nimm das Baby, ich will jetzt arbeiten. Und mein Mutterherz, dann blutet, da habe ich natürlich nicht dran gedacht.
Ist spannend, ne? Dass es das, dass das tatsächlich gibt, ne?
Das ist, Gott, es ist also fürchterlich. Es macht echt keinen Spaß. Nein, es ist schon toll, aber man macht es mit einem schlechteren Gewissen und dann merke ich aber auch, dass es mir total gut tut, wenn es dann immer vorbei ist, das Projekt, und ich dann mit mehr Energie zum Baby komme. Aber das auch nur, weil ich wirklich weiß, es gibt jetzt nicht deswegen noch einen Beziehungskonflikt. Das ist jetzt nicht so out of the blue, dass ich gesagt habe, ich will jetzt doch nicht ein Jahr Pause machen. Ich möchte jetzt doch schon arbeiten und er vielleicht noch in seinem früheren Job dann drin gewesen geblieben wäre und dann hätte das gar nicht miteinander funktioniert, sondern wir haben das vorher schon gemeinsam so aufgebaut. Und dann muss man natürlich auch, und das habe ich Paaren auch schon vorher geraten, auch schon mal sowas besprechen, wann wollen wir denn uns als Paar wiederfinden? Wie viel Zeit geben wir uns, dass es erstmal einfach wirklich so eine Kennenlernphase ist? Wer ist man als Mutter, wer ist man als Vater? Und das auch erstmal in Ordnung ist, wenn man kein Paar ist. Aber wann möchte man sich das Ziel setzen, wieder als Paar zueinander zu finden? Und das dann schon im Kalender blocken und dann ein Date miteinander
haben. Das ist ja richtig Bürokratie.
Ich weiß, aber es muss laufen.
Aber das ist schwierig, ich finde, es ist vor allem, also ich finde es total gut, aber ich finde, es ist sehr schwierig, weil es eine sehr bewusste Arbeit ist, die du da verlangst oder erwartest. Ne? Also das ist ja sehr bewusstes Arbeiten, Leben, zu wissen, okay, ich werde jetzt Mutter, du wirst jetzt Vater, dadurch wird sich alles ändern und zwar in die und die Bahnen. So gut, da gibt es jetzt ganz viele Bücher für, aber nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, niemand kann dich darauf wirklich vorbereiten, was da passiert.
Nein, das geht nicht.
Das stimmt, aber das ist ja genauso, ich weiß, habe jetzt ein blödes Beispiel. Du weißt es auch nicht, dass dein Boot kentert. Aber es ist gut, dass du vorher noch die Lifeguard-Weste angezogen hast. Bist trotzdem nicht drauf vorbereitet, weißt jetzt trotzdem nicht, wie stürmisch die See wird. Aber wenigstens hast du diese Schwimmweste schon mal an. Und so ist es auch ein bisschen. Natürlich ist das so sehr bürokratisch oder so sehr durchgeplant, aber es soll ja den Weg ebnen, um wieder emotional zueinander zu finden. Und dafür muss es ja einen Anfang geben. Du musst ja erstmal durch eine Tür gehen, um in diesen Raum der Emotionalität reinzukommen. Wenn du draußen bleibst und sozusagen mit vielen Dingen alleine bleibst, dann ist es schwierig. Wenn man aber schon vorher irgendwie sagt, okay, ich habe davor Angst. Also zum Beispiel haben wir uns am Anfang auch recht viel angezickt. Da dachte ich auch so, na toll, ist ja wie bei meinen Paaren. Oh mein Gott, ich weiß ja, wo meine Paare enden. Oh mein Gott, Chaos im Kopf. Und dann haben wir drüber geredet. Und dann dachte ich so, na klasse, macht's nicht besser. Dann habe ich gefragt, was machen wir jetzt? Und dann hat mein Partner ganz ruhig gesagt, naja, wir akzeptieren jetzt einfach, dass es gerade so ist und dass es aber in Ordnung ist. Und es hat mir so viel Ruhe gegeben, dass wir danach keine Konflikte mehr hatten, weil ich auf einmal wieder eine Ruhe hatte. Mhm. Und das ist so, das ist halt so wichtig.
Ich dachte, jetzt hätte eine Paartherapie vorgeschlagen.
Das hätte
ich lustig gefunden.
Das wäre geil, oder? Ja.
Und du so, Löw, sehe ich nicht.
Nee, um Gottes Willen, dafür Geld ausgeben? Nie und nimmer.
Also wir hatten auch ein massives Kommunikationsproblem und das lag daran, dass ich immer kommuniziere. Der Herr Brückauf kann wahrscheinlich auch ein kleines Lied davon singen. Ich bin so ein bisschen affektinkontinent. Und aus mir bricht es raus einfach. Ne? Ich kann auch nichts drin behalten. Wenn mich was ärgert, muss ich sagen. Und wenn mich was freut, muss ich sagen. Und ich muss Dinge einfach ansprechen. Der Rahmen ist meistens eigentlich meistens angemessen. Aber ich kann nichts in mich reinfressen. Es geht nicht. Kann ich nicht. Und mein Öli zum Beispiel, das ist eher so der Typ Statue. Ne? Der hört was und dann schluckt das runter so und dann ist okay. Und dann, was essen wir morgen? Und das war sehr, sehr schwierig, ganz lang. Er ist sehr strapazierfähig, er kann viel aushalten, er kann aber auch viel wegschieben. Aber
das klingt gerade so ein bisschen, als ob du Werbung, wir sind Industriestaubsauger, machst. Der kann viel schlucken, der ist robust, der ist belastbar. Nehmen Sie ihn mit auf Ihre Baustelle.
Ja, nee, das ist ein guter Chirurg halt einfach. Nein, also ich will damit sagen, das funktionierte einseitig mit der Kommunikation. Das war der, aber man muss dazu sagen, es ist er von zu Hause aus aber auch nicht gewohnt. So ist er nicht groß geworden. Da wurde halt auch nicht geredet. Ne? Und das, da mussten wir uns so dran tasten, beide. Und aber auf meine, wie schon beschriebene Art zu kommunizieren, hat er ganz oft genervt reagiert, weil das war ihm zu viel einfach. So, der hat sich ganz oft gedacht, so kann sie nicht einfach mal die Fresse halten jetzt. Das ist einfach.
Was heißt denn, dass es ihm zu viel war? Also du sagst jetzt, er war genervt.
Ja, das hat ihn genervt einfach. Und
genau, aber das hat er dir ja gezeigt, das hast du ja gesehen, ja, sozusagen.
Da fiel dann auch irgendwann, sagte der so, was hast du eigentlich? Was ist eigentlich dein Problem? So.
Also auch hilflos hat er sich gefühlt.
Naja, okay. Und das fing einfach an, ab dem Zeitpunkt, als wir Kinder hatten. Ne? Als es dann einfach irgendwie wirklich so drunter und drüber ging. Das Haus haben wir Gott sei Dank vorher gebaut. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wäre das noch parallel gelaufen.
Aber das klingt ja so ein bisschen wie dieses klassische, also sehr klassische Männer-Klischee. Ne? Mhm. Die Frau sabbert die ganze Zeit und labert den Alten voll. Der Alte will seine Ruhe, will
aber
sein
das habe ich ja gar nicht. Also das
Werkzeugkeller. Ja, aber ich sage, kommt das gerade so rüber. Ne? Ja, und ist es, also ist es tatsächlich nach deiner Erfahrung, das ist jetzt nicht empirisch, deiner Erfahrung nach Anna immer noch so, dass Männer eher Schwierigkeiten haben, über diese ganzen Sachen zu reden und daran zu kommen, eben weil wir ja auch so erzogen worden sind oder immer noch erzogen werden teilweise, dass Männer über ihre Gefühle nicht so reden sollen, dass Männer das eher wegstecken sollen, sei kein Weichei, bla bla bla, diese ganze toxische Männlichkeitsscheiße.
Ja, leider ja. Also ganz stark, ich erinnere mich mal an ein paar, da habe ich glaube ich 3 oder 4 Sitzungen gebraucht, dass er das Wort Traurigkeit mal in den Mund nehmen konnte. Der war da so weit weg, dass er eigentlich innerlich so traurig war und verzweifelt war, aber es war die ganze Zeit nur Resignation zu sehen. Da war gar nichts. Und das ist bei vielen so. Also das Beispiel mit dem Verfolger und Rückzügler, da sehen wir auch die meisten, die laut werden und den Streit beginnen, sind die Frauen, die still in sich zusammenkauern, sind die Männer. Ich bin sogar manchmal irritiert, wenn mal ein Paar in die Praxis kommt, was andersrum ist.
Dabei ist es eigentlich das Klischee ist ja das andere, ne? Der Mann ist der Aggressive, der nach vorne geht, ne? Und aber das ist tatsächlich dann in der Beziehungsdynamik häufig anders.
In der Beziehungsdynamik nicht. Da ist es ganz anders eigentlich. Also vielleicht, wenn man es mal richtig pusht, dann kann der Mann dann auch gut laut werden. Aber nur weil man Wut zeigt, heißt das ja nicht, dass man, also es ist ja eher so ein sekundäres Gefühl, da kommt man schneller ran oder es wird auch mehr akzeptiert in der Gesellschaft. Das heißt,
wütende
dann nicht,
Männer sind akzeptierter als traurige Männer, ne?
Ja, und das ist traurig, dass man da immer noch. Und ich war da auch mal, auch im Freundeskreis war da mal so ein Satz von ganz netten Menschen und der war gar nicht durchdacht, glaube ich, der Satz, aber der hat eine kleine Tochter und meinte, ja, aber wenn ich so einen kleinen Jungen rumheulen sehe, dann finde ich das auch schlimm. Hm. Und da dachte ich so, oh Gott, wir sind immer noch an dem Punkt anscheinend bei vielen, dass kleine Jungs auch nicht Gefühle zeigen dürfen.
Ändert sich das denn gar nicht? Also ich hätte jetzt gedacht, dass klar, wenn dann 50-Jähriger, 60-Jähriger bei dir sitzt, würde ich eher davon ausgehen. Wenn da aber jemand Anfang 30 bei dir sitzt, würde ich eher hoffen, dass es sich geändert hat, oder?
Doch, es ist schon ein Unterschied. Natürlich auch hier nicht jeder, aber es ist schon, dass die dann mehr bei sich sind. Obwohl ich auch mal einen hatte, der war, glaube ich, 22. Der war auch genauso fern wie der 50-, 60-Jährige.
Ich hoffe, die Frage, die ich jetzt stelle, ist nicht zu pauschal. Aber ab welchem Zeitpunkt, wenn man in einer Beziehung oder Ehe ist und vielleicht, ja, sicherlich Probleme hat, das ist ja die Grundvoraussetzung, aber ab wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass man merkt oder dass man mal ins Auge fassen sollte, so wir sollten mal eine Therapie machen. Wir sollten uns professionelle Hilfe holen.
Also ich habe wirklich diese Paare, die mit 21 kommen, die ein Jahr zusammen sind und ich denke, wow, das ist sehr präventiv. Kann gut sein, weiß aber nicht, ob es sein muss. Ich würde sagen, die Paare, die vielleicht wirklich das Gefühl haben, wir verfangen uns immer wieder im selben Muster. Irgendwie löst es immer in einem oder im anderen was aus und dann fangen wir uns an zu streiten und enden immer wieder gleich. Das ist einfach, wir haben häufig nur 1 oder 2 Streitmuster in der Beziehung. Wenn wir mitbekommen, wir geraten immer wieder ins Gleiche und haben Schwierigkeiten rauszukommen, dann lieber frühzeitig jemanden Dritten mit ins Boot holen, der hilft, dieses Muster ein bisschen größer aufzuschlüsseln, nicht nur ich sag das, du sagst das, dann streiten wir uns und dann vielleicht so mit ein paar Gesprächen an den Kern zu kommen, sich einander zu zeigen, das löst meistens dann eher schon das Muster auf und dann kommt es halt nicht zu sehr großen, langwierigen Schwierigkeiten. Oder aber die Paare, aber die kommen meistens erst, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, die sie sich gar nichts mehr zu sagen haben. Die da am Restauranttisch sitzen und vielleicht wirklich nicht mehr miteinander reden. Die merken das erst, wenn es ganz still im Haus geworden sind. Die sollten dann auch sehr, sehr schnell zur Therapie gehen, weil das sind Paare, die meistens auch nie gestritten haben. Da ist einfach so diese emotionale Ebene über Jahre verloren gegangen. Und wenn wir keine emotionale Ebene haben, was haben wir dann noch als Paar?
Aber um zu merken, dass man sich noch will und dass man irgendwie drum kämpft, braucht man ja so ein Fünkchen Emotionalität.
Genau,
noch, ne?
Ja, genau. Deswegen ist es halt wichtig, auch dann darüber zu sprechen, wo man erstmal anfängt. Ich weiß nicht, ob ich den anderen noch liebe. Das kann ein guter Start sein, um dann tiefer zu kommen. Aber auch das, die Frage braucht man dann halt auch.
Aber lass uns mal bei der Prävention bleiben. Du bist mir immer irgendwie zu negativ gerade, Franzi. Du willst mir darüber reden, was mache ich, wenn es zu spät ist? Ich möchte
doch
wissen,
stimmt
was,
doch überhaupt
wo komme ich denn da hin?
Ich bin doch bei Prävention. Ich hab doch gefragt, was muss ich machen, damit ich weiß, dass ich eine Paartherapie beginne.
Ja, also,
das ist doch
präventiv. Ja, aber mein Anspruch wäre zu sagen, ich muss gar nicht erst zu Anna gehen. Sorry, Anna, ich möchte dein Geschäftsmodell machen. So, ne? Aber es wäre ja super zu sagen, ich muss da gar nicht hingehen.
Herr Brockerhoff wird jetzt positiv, bitte.
Genau, ich versuche es mal positiv. Ich weiß, das kennt ihr nicht von mir, aber also ich habe jetzt einmal gelernt, dieses Kommunikationsding ist wichtig. Man muss sich Pläne machen, wie das Leben gemeinsam aussehen soll. Mhm. Ne? Man sollte an sich selber arbeiten. Das klingt jetzt eigentlich so wie so ein sehr runder Dreiklang. Aber was ist mit dieser Sache mit dem Sex? Irgendwie haben wir noch gar nicht über Sex so richtig geredet. Dabei soll das doch für Paare extrem wichtig sein. Also, oder gehen die eher zu Sexualtherapeuten, wenn man merkt, sie steht eher darauf, das mit geschlossenen Jalousien und einmal die Woche zu machen und er würde eigentlich gerne im Swingerclub die Peitsche rausholen?
Die gibt es auch, aber es sind eher die Paare, wo man sagt, es gibt eigentlich kaum noch Intimität, Sexualität in der Beziehung. Die kommen dann auch in die Therapie und wollen darüber sprechen. Häufig ist es einem zu dem Punkt aber immer wichtiger als dem anderen. Man darf aber auch nicht vergessen, oftmals ist die Sexualität so ein bisschen, das hat meine Kollegin gesagt, wie ein Kanarienvogel der Beziehung. Früher haben die immer einen Kanarienvogel mit ins Bergwerk runtergenommen und wenn der aufgehört hat zu zwitschern, dann hieß es, die Luft wird eng. Und wenn sozusagen die Sexualität aufhört zu zwitschern, dann ist die Luft in der Beziehung auch eng. Jetzt kann man nicht zwei Menschen sozusagen einfach aufeinanderlegen im Bett und sagen, habt wieder Spaß, wenn diese emotionale Ebene, die Kommunikation nicht funktioniert. Das heißt, in der Therapie fangen wir häufig nicht mit der Sexualität an und sagen, los geht's, ihr dürft jetzt euer Lieblingswort wieder sagen.
Bumsen.
Und dann, genau, und jetzt könnt ihr wieder Spaß haben. Sondern man muss erst mal gucken, warum gibt es denn keine Sexualität mehr?
Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Wie verhindere ich, dass das Kind in den Brunnen fällt?
Du wirst mich jetzt auch wieder hassen, drüber reden. Immer wieder erzählen, was man eigentlich für Wünsche hat, was man gerne ausprobieren würde. Sich auch mal belesen, sich neue Dinge, Pornos miteinander gucken, dadurch neue Ideen bekommen oder was auch immer.
Das hat sie gerade Pornos gesagt?
Ja, aber Brocki, hör mal, wenn, also weißt du, aber ich finde das total logisch. Du merkst doch, wenn in der Beziehung, also wenn jetzt sexuell irgendwie, wenn da irgendwas nicht stimmt, so, und der, ich rede jetzt von mir, so, und wenn er jetzt auf einmal überhaupt keinen Bock mehr auf mich hat, so, dann fragst du doch nach, was ist los? Oder nicht? Das lässt man ja nicht.
Das ist nicht so leicht.
Nee?
Das ist nicht so leicht. Das machen die meisten nicht.
Ehrlich nicht?
Nein,
also das hätte ist
Sexualität viel zu fragil.
Okay, dann tut's mir leid. Also ich würde das so machen, weil ja, ich da würde ich den Braten halt einfach.
Weil du affektinkontinent bist.
Ja, weil ich affektinkontinent bin. Aber würde das passieren, ich könnte das niemals plätschern lassen. Das würde mich zerreißen. Das könnte ich nicht. Und deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, dass der Vogel nicht mehr singt, weil so weit könnte ich es gar nicht kommen lassen, weil ich ihn vorher so nerven würde, so, warum willst du mich nicht mehr? Was ist das Problem? Was können wir besser machen oder fehlt dir was? Bist du krank? Tut dir der Schniepi weh? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Aber die meisten haben eigene Ängste. Bin ich nicht mehr attraktiv genug? Langweile ich ihn? Will er jemand anderen oder sie oder was auch immer? Und dann müssten wir ja gut mit unseren Ängsten in Verbindung stehen, uns schaffen, da rauszuwinden alleine, um dann mutvoll in das Gespräch reinzugehen, immer noch mit der Angst, dass eventuell das als Antwort kommt.
Oh, das stimmt. Angst vor der Antwort und Reaktion haben wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Und wenn man jetzt aber tatsächlich so gut ist, miteinander zu reden und auch das abzugleichen und man ist zwar total verliebt, aber man stellt eben fest, okay, du hast echt ganz andere Kings als ich oder du würdest gerne mal das und das ausprobieren, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was macht man dann?
Also man sollte im besten Fall sowieso auch immer mal dazu, so einmal im Jahr, nein, aber immer mal dazu bereit sein, Dinge auszuprobieren oder Dinge zu machen, die für den Partner oder die Partnerin wichtig sind.
Also auch da einen Reminder stellen, ja?
Ja, oder ja, schon ein bisschen die Offenheit haben und zu sagen, okay, das ist irgendwie, was meine Partnerin oder mein Partner immer wieder angesprochen hat. Naja, dann probieren wir es halt mal.
Ich guck den Porno jetzt mal mit, einfach so.
Nee, das heißt, ich muss mit meiner Frau ins Staatsballett und mir eine Oper an so einer Ballettdings angucken.
Ja.
Oh,
ja.
Nee.
Ach so, reden wir gar nicht mehr über Sex.
Doch, aber es ist das Gleiche, ob es die Staatsoper ist.
Oder, die sind ja auch alle fast Pornos. Nackt da, wenn die da rumhüpfen. Das ist ja wie ein Porno eigentlich.
Nein, aber es ist wirklich, ich habe mal von einem Paartherapeuten gelesen, der gesagt hat, der ist schon 75. Die Frau wollte immer mal Wale in ihrer freien Natur sehen, aber er ist super seekrank. Also hatte sich alles an Medikamenten mitgenommen und eingeworfen, was ging.
Ach, das ist so aber süß.
Ja, genau, das ist die Reaktion. Und sie liebt es auch noch, sie redet heute noch davon. Und das sind so diese essentiellen Sachen, die wir in Langzeitbeziehungen brauchen, die uns nähren, die ganze Zeit unser Konto füllen auf einer guten Ebene. Das heißt, wenn es mal schlechter läuft, bin ich gleich zusammenbrechen.
Ja, aber das heißt ja, wenn, also das Ding ist einfach nur, wenn du so erzählst, ja, also ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, aber sie wollte es unbedingt und dann habe ich mir dieses Katzenkostüm angezogen und dann haben wir damit Sex gehabt. Da sagt ja keiner, oh süß, dass du das gemacht hast. So,
das musst du ja auch niemandem erzählen. Nee,
ich hoffe, dass sie dann eher sagen würde, heiß.
Ja, stimmt.
Das Katzenkostüm.
Du hast Furries, noch nie was von Furries gehört? Schreibe ich mir auch gleich die Themenliste. Furries, müssen wir Furries reden. Okay, also tatsächlich das und dann macht man das mal einfach, damit der Partner, die Partnerin sagen kann, ey, das habe ich jetzt für dich gemacht. Ich hatte nicht so richtig viel Spaß, aber...
Nee, man muss auch manchmal Sachen auszuprobieren. Natürlich nicht, wo wirklich was da liegt wie eine Angst. Also man muss jetzt nicht beim Bungee-Jumping Sex haben, wenn man schon vom Bungee-Jumping Angst hat. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber es war nur ein Beispiel.
Wäre bei mir tatsächlich so. Es gibt auch eine Episode bei uns in unserem Leben, was mit Bungee-Jumping zu tun hat. Ja.
Okay. Da dann nicht. Aber andere Sachen sollte man schon ausprobieren, weil man kann nicht zu 100% sagen, ob es einem wirklich nicht gefällt.
Mhm.
Das sind ja auch Stigma, mit denen man einfach aufgewachsen ist, was man, und wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man nicht sagen, ob man nicht total toll auf einmal das Ballett fand.
Siehst du, Brückerhoff, ich hatte neulich so ein Gespräch mit dir. Bist du dir sicher, ob du es nicht mal ausprobiert willst? Da ging es jetzt aber nicht.
Kannst du jetzt denken, ich wollte gerade sagen, jetzt denken wieder alle, was wir
Nein,
für Gespräche führen.
Nein, da ging es um nichts Amoröses.
Ja, also, ich erinnere mich aber schon nicht mehr, Gott sei Dank.
Och, weißt du.
Okay, also tatsächlich, der Schlüssel ist Kommunikation, liebe Anna, ja?
Reden. Und nicht vergessen, dass man sich weiterentwickelt. Viele bleiben immer in Langzeitbeziehungen und gehen indirekt oder unbewusst davon ein bisschen aus, dass wir bleiben alle die gleiche Person und unsere Beziehung ist dann auch noch die gleiche. Aber man sollte sich ja individuell einfach weiterentwickeln und dann auch an der Beziehung arbeiten, sich da immer wieder neu kennenzulernen. Und das hat halt damit auch zu tun, wie ich auf einmal bin ich ein ganz großer Fan von, oh mein Gott, was weiß ich, Kickboxen. Also sollte man vielleicht als Partner oder Partnerin auch mal mit zum Kickboxen kommen oder neue Dinge auch gemeinsam ausprobieren. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Interesse zeigen, einfach so an dem, was der andere macht, ja.
Und an der Beziehung.
Unaufgefordert.
Auch Interesse an der Beziehung einfach zeigen, ja.
Ja, wobei ich mich ja auch frage, wenn man kein Interesse an der Beziehung hat, warum sollte man eine Langzeitbeziehung dann überhaupt führen?
Weil es bequem ist.
Oder weil es erwartet wird.
Ja, aber ich meine, ich habe jetzt letztens erst wieder zu dem Thema was gesagt, the Rising of the Lonely Man.
Mhm.
63% der Männer sind Single in Dating-Apps und das ist nicht mehr bequem und leicht, auf dem Dating-Markt zu sein. Es ist schon, glaube ich, leichter, eher in einer Beziehung zu sein und dann sich das so ein bisschen bequem zu machen, in den Sitzsack reinfallen zu lassen und dann einfach abzuwarten. Ist nicht gesund, aber bequem.
Werden denn dann Männer eher bequem in der Beziehung?
Mm-mm, das ist beides. Da würde ich nicht geschlechterspezifisch sagen, dass da einer mehr oder weniger ist. Also wir reden ja die ganze Zeit auch nur von heterosexuellen Beziehungen jetzt als Beispiel. Aber das ist wirklich komplett beide. Beide werden bequem, beide vergessen, beide gehen einfach ihr Leben nach und kümmern sich, wie gesagt, auch um die Kinder. Das ist, einem von beiden fällt es irgendwann auf und das ist dann immer häufig die Hoffnung, dass es jetzt nicht zu spät ist.
Ich habe erst noch zwei Fragen, Franzi, du?
Nein, bitte.
Erste Frage, gibt es dieses verflixte siebte Jahr?
Ich glaube nur, wenn man mit dem Kopf da so reingeht, das wäre jetzt das verflixte siebte Jahr und dann ist man schon ein bisschen so verspannt und achtet auf alles genau. Ich glaube nicht. Also Paare kommen nicht unbedingt nach dem verflixten siebten Jahr, sondern eher nach dem zweiten Kind.
Oh ja. Und die zweite Frage, das ist die Frage, die Franzi am Anfang hatte. Glaubst du an Langzeitbeziehungen? Also kann das tatsächlich lange Zeit über Jahrzehnte glücklich und zufrieden gut funktionieren oder ist das im Endeffekt eine Illusion, die wir aus kulturellen Gründen irgendwann aufgebaut haben, diese monogame Langzeitbeziehung, bis das der Tod euch scheidet und es ist aber eigentlich Bullshit, weil wir dafür nicht gemacht sind?
Ich denke, dass es schon funktionieren kann. Ich denke nur auch, dass es nicht funktionieren muss. Also es gibt schon diese Paare, wo beide vielleicht sogar auch aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern zusammengeblieben sind, vielleicht auch im besten Fall nicht unglücklich zusammengeblieben sind, die dann auch versuchen, an sich zu arbeiten, die sich individuell weiterentwickeln und immer wieder was in die Beziehung reinstecken, natürlich auch mit Auf und Abs, aber bei einem Ab nicht dann sagen, okay, dann geht das halt nicht, wir sollten jetzt aufgeben.
Also ich, das ist jetzt wieder total mein eigenes Ding, aber ich glaube an sowas. Ich glaube, sowas kann funktionieren und ich glaube auch, dass Monogamie funktionieren kann. Mhm. Wirklich. Und für mich gäbe es auch nichts anderes. Also dann wäre ich mein Leben lang auf der Suche nach einem Mann, der das ähnlich sieht wie ich. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr suchen muss, mal so ganz nebenbei. Aber
das bisher, ist, manchmal kann es auch später kommen.
Ja, okay, jetzt wir werden wieder negativ.
Entschuldigung, das ist halt eher mein Praxisalltag.
Ja, das ist richtig, aber das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das wäre zum Beispiel auch nichts, wo ich weiß, ich könnte mich ändern. Also,
aber wäre das nicht was, Anna? Vielleicht Kurse, wie eine Langzeitbeziehung gelingen kann, dass du quasi die Prävention machst, bevor die Kinder bei denen in den Brunnen fallen?
Oh, so was bieten wir schon an. Ich mache mit einem Kollegen das zusammen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht unbedingt für Paare gerichtet, die schon komplett am Scheideweg sind, sondern eher für Paare, wo wir sagen, so ein Intensivwochenende einfach mal sich auszutauschen, aber auch so Gesprächsführungen zu helfen, wo man tiefer gucken müsste. Also was, das machen wir schon, um das aufzufangen, ja.
Guck mal, jetzt haben wir schon sogar noch ein Verkaufsgespräch für dich geführt.
Toll. Der Staubsauger vorhin und jetzt das Intensivwochenende. Sehr gut.
Hoff, was machst du nächstes Wochenende?
Da muss ich noch auf meine Kinder aufpassen. Aber ich finde es eine sehr gute Sache. Prävention ist wichtig, Kommunikation ist wichtig. Anna, das war eine ganz, ganz schöne Stunde mit dir. Vielen Dank für die tollen Tipps.
Ich könnte noch stundenlang weiterreden, wirklich. Vielen lieben Dank.
Ich glaube, wir werden auch noch mal weiterreden und wir können auch ein bisschen teasen.
Kann ich noch einen Tipp zum Ende geben, den ich wirklich wichtig finde? Wertschätzung. Sich wertschätzen für Erfolge, für auch, was man individuell auf Arbeit macht oder bei seinem Hobby oder mit den Kindern oder als Paar oder meinetwegen auch nur dafür, dass man was Nettes gemacht hat oder was auch immer. Immer wertschätzen, immer liebevolle Anerkennung. Das ist wirklich, das ist Nährboden für Beziehungen.
Das stimmt.
Also, ich möchte die Stunde mit dir liebevoll, wertschätzend anerkennen. Sie hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden auch bestimmt nochmal mit dir reden und wir können noch ein bisschen teasen. Du wirst auch deinen eigenen Podcast kriegen in naher Zukunft.
Ja, darauf freue ich mich.
Ja, da können wir uns alle auch freuen. Von daher sage ich Dankeschön.
Ich auch. Vielen lieben Dank.
Es war schön mit euch.
Herr Brückerhoff, ich möchte dir sagen, es war wirklich schön, dass du heute wieder mit mir gesprochen hast. Es ist mir immer wieder ein Fest.
Finde ich auch. Ich finde es auch lustig, dass wir das hier Arbeit nennen. Fühlt sich nicht so an.
Und das sowieso.
So, bevor wir uns verabschieden, noch mal ganz kurz die Erinnerung. Ihr könnt euch diesen lustigen Bums, wo Franzi immer das Wort sagen möchte.
Bumsen.
Ja, live geben, wo wir auch tatsächlich auf der Bühne sind. Und wir werden tatsächlich auch übers
Bumsen
reden, weil wir haben eine Gästin dabei, das können wir jetzt schon sagen, die professionell übers
Bumsen
redet.
Warum muss ich das jetzt die ganze Zeit sagen? Das wirft ein schlechtes Licht auf mich.
Weil du so einen Spaß daran hast. So, 28.10. Münster Kongresszentrum und Tickets gibt's auf
www.bumsen.de ist es nicht.
Nein. Eventin zum Beispiel oder wo auch immer.
Ah, es wird schön. Kommt zahlreich. Wir freuen uns auf euch. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.